Ja, guten Morgen meinerseits an alle von euch. Schön, euch da zu sehen. Ich habe das Thema gewählt, magere, fette Zeiten. Es ist mir, ich habe vor ein paar Wochen etwas gelesen, das mir irgendwie eingefahren ist. Und die Idee, dass wir fette Jahre als etwas Gutes anschauen und magere Jahre als etwas Negatives, das ist so natürlich, das haben wir alle, aber ich wollte euch vielleicht auch herausfordern, das ein bisschen zu hinterfragen. Zuerst lesen wir mal im Alten Testament, das kann man schon lesen, im 1. Mose 41 ist die Geschichte mit den fetten und mageren Jahren. Gott sagt dir, was er vorhat. Sowohl die 7 dicken Kühe als auch die 7 vollen Ähren bedeuten 7 Jahre, in denen es eine überreiche Ernte gibt. Die 7 mageren Kühe und die 7 verdorrten Ähren, die du dann gesehen hast, bedeuten 7 Jahre Missernte und Hunger. Gott lässt dich wissen, was er tun will. In den nächsten 7 Jahren wird es in ganz Ägypten mehr als genug zu essen geben. Aber danach kommen 7 Jahre Hungersnot. Dann ist der Überfluss schnell vergessen. Der Hunger wird das Land auszehren. Nichts wird mehr darauf hindeuten, dass es einmal gute Zeiten bei euch gab. So schlimm wird das Elend sein. Ich glaube, wir haben alle immer wieder sonnige Momente, hoffentlich nicht gerade jahrelang, aber überschaubar, wo es uns sehr gut geht und wo wir das Gefühl haben, ja, das ist genießbar, so soll das Leben sein. Und dann gibt es auch wieder Zeiten, wo wir eher Mühe haben, Zeiten, wo wir gerne würden darauf verzichten. Nach dem sogenannten Gipfelerlebnis folgt unweigerlich der Abstieg. Wir können, wenn man auf dem Gipfel ist, geht es nur noch runter. Es folgen zum Teil Zeiten von Schatten, Zeiten, die wir nicht gern haben. Und es ist interessant, wenn wir so in uns hineinhören und uns anschauen. Meistens sehen wir das so, es ist gut und dann wird es schlecht. Sobald etwas nicht mehr so ist, wie wir es gern haben, wird es eher schlecht. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen so. Und schon der Hiob hat das gesagt oder ausgedrückt, wo er gesagt hat, was ich immer gefürchtet habe, ist eingetreten. Wovor ich entsetzt zurückschrak, ist mir zugestoßen. Zeigt uns das nicht auch ein bisschen unsere Einstellung, unsere tiefste Zweifel an der Güte von Gott? Sobald wir etwas nicht mehr richtig verstehen, haben wir Mühe. Das hat schon mit Adam und Eva angefangen. Sie haben nicht so ganz daran geglaubt, dass, weil sie jetzt von dem Baum nicht dürfen essen, dass es Gott mit ihnen gut meint. Und uns geht es doch oft auch so, wenn etwas schwierig scheint, wenn etwas eine Herausforderung ist, dann haben wir oft ein bisschen, vielleicht unbewusst, die Idee, da müssen wir uns selber helfen, da geht es nicht mehr weiter. Zum Glück gibt es auch in der Bibel Stellen, wo ganz einen anderen Blickwinkel zeigen. Stellen, wo Menschen, die in einer Prüfung sind, die es schwierig haben, sich selber auffordern, nicht so zu denken, dem Denkmuster nicht zu folgen. Wir sehen das zum Beispiel im Psalm 42. Dort sagt der David: Zu Gott, meinem Felsen, rufe ich. Warum hast du mich verlassen? Und warum muss alles so dunkel um mich sein und ich unter der Gewalt meiner Feinde leiden? Ihr Spott ist mir wie eine tödliche Wunde. Wenn sie spotten und fragen, wo ist nun dein Gott? Aber warum bin ich so mutlos, warum so traurig? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, meinen Retter und meinen Gott. Wir sehen da, er hat sich selber müssen durchdringen, zum Gott loben. Aber es hat sich gelohnt, sich in Erinnerung zu rufen, dass Gott gut ist. Schon als Kind habe ich mich immer gefragt, wie das kommt. Ich habe das schwierig gefunden, zum Verstehen, wie das kommt, dass 7 magere Kühe, die so kaum auf den eigenen Beinen stehen können, 7 fette Kühe verschlingen. Es ist irgendwie so ein bisschen komisch. Man hat das Gefühl, die sind stark und die würden einfach davorrennen, wenn die anderen kommen. Aber vielleicht ist auch das ein Gleichnis. Ich lasse euch das selber euch auszudenken, was da könnte passiert sein. Mir ist so durch den Kopf gegangen, vielleicht sind die fetten Kühe eben so fett, dass sie faul und träge geworden sind, dass sie sich nicht mehr bewegen können, auch dass sie keine Motivation haben, keine Vision. Ja, überlegt euch das selber. Wir gehen jetzt weiter mit der Geschichte, wo ich gesehen habe, dass mitten innen in dieser Geschichte sehen wir schon Gottes liebende Hand. Er greift ein in dieser Geschichte. Er sagt nicht einfach, ja, dann verhungert er halt, das ist euer Problem, sondern Gott, der die Zukunft kennt, warnt in einem Traum der Pharao. Und später auch in der Bibel sehen wir im Jona, auch er tut die Bewohner von Ninive warnen. Gott will nicht, dass wir uns auslöscht. Das könnt ihr ja machen, ohne uns zu warnen. Er will uns warnen. Er will, dass wir uns wieder auf ihn einlösen, dass wir ihm vertrauen. Die mageren Zeiten führen uns vor Augen, dass wir es aus uns selber nicht schaffen können. Es könnte ja sein, dass Gott uns daran erinnern will, ihm zu vertrauen, auch wenn wir nicht verstehen, was er zulässt, was er macht. Wenn wir keinen Sinn in dem sehen, was um uns herum passiert. Vielleicht will er uns wachrütteln. Ich merke in meinem eigenen Leben, wie es Zeiten gibt, wo wenig bis leider gar nicht fruchtbar sind. Es gibt Zeiten, und ich merke, dass zum Beispiel zu viel Social-Media-Konsum, gedankenlos verbrachte Zeit, scrollen, ohne richtig zu lesen oder aufzunehmen, was man da durchschaut, das zerrt an meiner Substanz. Ich bin nachher müde und es bringt auch keine Befriedigung, man hat ja nichts. Ich meine damit nicht Erholung oder andere Freizeitaktivitäten. Die haben ja ein positives Resultat. Aber wenn ich zu viel magere Zeit verbringe, merke ich, dass Wichtiges liegen bleibt. Vielleicht weiche ich auch ich im Wichtigen aus, indem ich extra mich ablenke. Meine Begeisterung nimmt ab. Meine Gebete werden vielleicht eher oberflächlich. Meine Bereitschaft zum Helfen lässt nach. Aber das trifft nicht nur das sogenannte Glaubensleben, sondern das ist das ganze Leben ist betroffen. Ich merke, wenn ich schneller irritiert bin, wenn ich weniger Geduld habe und eher dazu neige, unzufrieden zu sein. Und dabei sollte ich ja vielleicht Gott gerade dankbar sein, wenn er mir zeigt, dass mein magere Verhalten alles Gute aufzufressen anfängt. Gott hat damals Ägypten und seinem Volk helfen, in der schwierigen Zeit zu bestehen. Und darum hat er den Traum im Pharao gegeben. Wir können in Schwierigkeiten in Panik austreten, wie der Pharao. Wir können resigniert die Schulter zucken und sagen, ja, es ist halt so, das müssen wir durchstehen, das ist passiv, alles über unser Gala. Oder wir können wieder Josef einen Auftrag sehen. Einen Auftrag zum Handeln, einen Auftrag zum Vertrauen, dass Gott gut ist, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Im Römer 8 schreibt der Paulus, was auch geschieht, das eine wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Es sind die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Und im Apostelgeschichte sehen wir der Paulus, der auf dem Schiffbruch ist oder noch kurz vor dem Schiffbruch ist und auch sieht, dass jetzt muss gehandelt werden. Nicht einfach Panik und nichts machen, sondern er sagt, aber lasst den Mut nicht sinken. Keiner von euch wird sein Leben verlieren, obwohl unser Schiff untergehen wird. Letzte Nacht stand ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, neben mir und sagte, hab keine Angst, Paulus, denn du wirst auf jeden Fall vor dem Kaiser vor Gericht stehen. Und Gott in seiner Güte hat jedem sicheren Geleit zugesagt, der mit mir segelt. Und ein bisschen später, als der Morgen dämmerte, bat Paulus alle, etwas zu essen. Seit 2 Wochen habt ihr keine Nahrung angerührt, sagte er. Esst etwas, denn es hilft euch zu überleben. Keinem von euch wird ein Haar gekrümmt werden. Herausforderung zum Handeln, zum etwas machen. Gott will uns in den schwierigen Situationen helfen. Er hat einen Plan und sein Plan ist eigentlich gut. Sein Plan ist sogar das Beste für uns und sein Plan bringt ihm eher, nicht uns. Ich denke, wir haben oft Probleme in solchen Situationen und machen es uns unnötig schwer. Wenigstens mir geht es so. Wir möchten zuerst sehen, wo die Reise hingeht. Wir wollen probieren herauszufinden, wie es vorwärts geht. Wir möchten mit unserem eigenen Verstand und unserer Logik verstehen, was das für einen Sinn macht, ja, warum Gott das zulässt. Aber vielleicht müssen wir eigentlich nur mehr vertrauen. Mehr vertrauen als mehr verstehen, als Klarheit zu haben. In den Sprüchen 3 steht, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Also wir brauchen nicht unseren Verstand, wir brauchen Vertrauen, wir müssen Gott fragen. Jetzt kommt die Frage, wie füllen wir unsere Kornspeicher? Wie sorgen wir vor, dass wir Zeit vor der Not, vor der Angst, vor der Unsicherheit, vor Schwierigkeiten können überstehen und am Ende von Gottes Liebe überrascht werden? Das Beispiel zeigt, dass wir in den sogenannten guten Zeiten nicht sollen einfach schlemmen, nicht einfach, nicht nur schlemmen, aber das dürfen wir auch, aber nicht einfach das an uns vergehen lassen, sondern dass wir in dieser Zeit Vorräte ansammeln sollen. Das bezieht sich aber nicht einfach nur auf materielle Sachen, auf eine gute Pension, eine gute Versicherung, ein grosses Sparkonto. Das ist ja nicht etwas Schlechtes an sich, aber das hilft uns meistens nicht so viel weiter, wenn es wirklich schwierig wird. Wir sollen auch geistliche Vorräte und geistliche Reichtum sammeln. Was uns nämlich im Ernstfall oft mehr fehlt, sind nicht materielle Dinge, sondern zum Beispiel Hoffnung, sondern das Wissen, dass wir Jesus und in Jesus der beste Beistand haben. In Matthäus lesen wir: Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen, wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Und in Matthäus 9 lesen wir: Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Und im Lukas 10 lesen wir: Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden, das kann ihr niemand mehr nehmen. Das sind Reichtümer, wo wir uns sollen ansammeln. Es geht also nicht um geistlichen Aktivismus, um Befolgen von Regeln, von Vorschriften, sondern eher um mehr Zeit mit Gott, um Weisheit von ihm. Wie schon in der Geschichte mit dem Pharao ist es ja so, dass er weiß, was wir für die kommende Durststrecke brauchen. Er weiß, was wir ansammeln sollen. Und wenn wir nicht so ganz sicher sind, was das wäre, dann dürfen wir ihn einfach fragen. Der Heilige Geist hilft uns gern. Im Psalm 119 lesen wir: Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Sein Wort ist eine von den Sachen, die wir uns ansammeln sollen. Und im Jakobus steht: Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Also frage mir Gott, was sollen wir, wenn es uns gut geht, ansammeln? Was mir in den Sinn kommt in dieser Zeit, ist natürlich, dass wir uns vor allem sollen eben an die guten Zeiten erinnern. Wir sollen uns aufschreiben. Wir sollen offene Augen haben für Gottes Wirken in den guten Zeiten. So oft tun wir die guten Zeiten, die nehmen wir einfach an, die sind gut, das ist schön, aber sind wir uns bewusst, sind wir dankbar für alles Gute, was uns widerfährt. Und wenn wir uns das aufschreiben, oder wie meine Großmutter einmal gesagt hat, schreib es dahinter die Ohren, dann nachher bleibt das vielleicht ein bisschen besser, dass wir in Zeiten, wo es schwierig wird, eben auch etwas haben, um darauf zurückzufallen. Tun wir uns vergegenwärtigen, was Gott alles für uns gemacht hat und wo er uns schon durchgetragen hat. In der Bibel lesen wir immer wieder, heisst es, erinnert euch, erinnert euch. Dann nachher feiern wir nachher das Abendmahl, das ist auch eine Erinnerung an etwas, was Gott für uns gemacht hat. Oder wo er das Meer geteilt hat. Oder so viele Sachen in der Bibel, sagt er, erinnert euch. Machen wir das auch? Tun wir uns die Erinnerungen nicht nur, wenn es plötzlich schwierig wird, vornehmen, sondern eben auch sonst. Ich denke, Gott hat uns auch die Gemeinschaft gegeben. Gemeinschaft miteinander, unsere Kirche da, die weltweite Gemeinschaft, um uns gegenseitig ermutigen, um uns gegenseitig erinnern. Und da, denke ich, sind vor allem Hauskreise etwas sehr Wichtiges, dass die uns erinnern und uns gegenseitig erinnern und bestärken, dass wir auch einander erinnern können, was wir mit Gott erlebt haben und dass er treu ist. Wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, dass unser Widersacher, der Satan, nur darauf wartet, dass wir lauwarm werden. Und dann kann er uns ganz leicht von Gott wegziehen. In der Offenbarung lesen wir, sagt Jesus zur Gemeinde in Laodicea: Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Das ist eine rechte Herausforderung. Tun wir uns selber testen? Können wir unsere Gebete wirklich von Herzen? Wenn wir Gott anbeten, singen wir einfach, dass es gesungen ist oder weil es so schön ist? Oder sind wir mit unserem Herzen dabei? Ist unsere Liebe für die anderen am Abnehmen? Wenn wir etwas merken, wie das nicht mehr so gut geht, wie Sachen plötzlich ein bisschen schwieriger sind, dann soll das eine Herausforderung sein, Gegensteuer zu geben. Dann können wir etwas machen, wir können wieder zu Gott uns zuwenden, wir können einverstanden sein mit ihm, also mit ihm übereinkommen, dass er Recht hat und dass wir abgedriftet sind. Und wir können uns wieder ganz Gott zuwenden und uns von ihm Kraft und die Liebe geben lassen, die uns dann auch in schwierigen Zeiten durchtreibt. Ich will noch beten. Ja, Gott, danke, dass du uns warnst, wenn du siehst, dass wir uns von dir entfernen. Vergib uns das so oft, wenn wir in Leiden und schwierigen Situationen sind, wir überall anders für eine Lösung suchen, statt dass wir von Anfang an zu dir kommen und in deiner Nähe Ruhe und Frieden finden. Und danke, dass in allen Situationen du versprochen hast, an unserer Seite zu sein, unsere Hand zu heben und uns zu tragen, wenn wir nicht mehr können. Danke, dass du alles, ja wirklich alles zu unserem Guten wendest, auch wenn wir manchmal Mühe haben, das zu glauben. Amen.